Vor fast genau einem Jahr, Ende August und Anfang September 2019, besuchte eine Gruppe Interessierter aus Mannheim und Umgebung im Rahmen einer Studien- und Gedenkfahrt Warschau. Organisiert wurde diese Fahrt von der KZ-Gedenkstätte Sandhofen e.V. Einer der vielen Programmpunkte war neben dem Besuch verschiedener Museen und einem Begegnungsabend mit Überlebenden des KZ Sandhofen auch eine Fahrt in den ca. 75 Kilometer nordöstlich von Warschau entfernten Gedenkort des ehemaligen Vernichtungs- und Arbeitslagers Treblinka. Treblinka war im Zweiten Weltkrieg das zuletzt errichtete und größte nationalsozialistische Vernichtungslager im Rahmen der sogenannten Aktion Reinhard im Generalgouvernement des deutsch besetzten Polen. Nachdem sich bereits zwei Sendungen von Erinnerung für die Zukunft, und zwar im Dezember 2019 und Januar 2020, mit dem Lager und dem heutigen Gedenkort Treblinka beschäftigt haben, gibt es in dieser August 2020-Ausgabe bisher ungesendete Eindrücke des Besuchs, in Erinnerung an diesen noch lange nachwirkenden Tag zu hören. Vielen Dank an Tobi und Nadine für die Bereitschaft, rückblickend von diesem Tag zu erzählen.
Treblinka, eines von den großen Vernichtungslagern, wo wir ja im Rahmen der Warschau-Exkursion dann auch zu Besuch waren. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen an, wie wir da angekommen sind. Also das liegt ja schon deutlich außerhalb, so wie das bei vielen von den größeren und insbesondere bei den Vernichtungslagern war, dass die eben so ein bisschen im nicht so dicht besiedelten Raum waren, weil offensichtlich den Nazis schon bewusst war, dass das nicht so ganz in Ordnung ist, was sie da tun, und sie jetzt auch nicht unbedingt wollten, dass das direkt auffällt, was ja in den meisten Fällen auch nicht funktioniert hat. Also so viel kann man, glaube ich, vorgreifen. Bei Treblinka heißt es ja auch, dass dann später durch die Verbrennung der ganzen Leichen da ein Wahnsinnsgestank über dem ganzen Landstrich gehangen haben muss, sodass man es doch auch in dem benachbarten Ort dann wusste, was da gespielt wird.
Ich meine, es war auf jeden Fall sehr idyllisch, der Weg dahin. Also wenn man jetzt nicht wüsste, wo man hinfährt, dann hätte man auch denken können, man macht jetzt einen schönen Ausflug ins Land. Weil es war wirklich sehr idyllisch landschaftlich gesehen. Und das macht es ja auch so unheimlich, finde ich. Also man hat auch heute kaum was gesehen, dass da dieses Vernichtungslager war, dass da jetzt irgendwie ein Museum kommt. Da musste man wirklich sehr weit fahren. Und irgendwann sind wir abgebogen und dann war das irgendwie so, sind wir durch den Wald gefahren und irgendwann kam da ein Parkplatz. Das fand ich persönlich, also so keine Hinweisschilder, kein gar nichts, finde ich immer irgendwie so komisch, wenn man irgendwo zu sowas hinfährt. Das kenne ich ja im Kontext von kleineren Gedenkstätten, wie jetzt beispielsweise Mannheim-Sandhofen, da gibt es dann auch keine Hinweisschilder oder es ist dann ein Kampf wegen Hinweisschilder. Ein Vernichtungslager ist ja doch nochmal was anderes wie so ein Außenlager und da hätte ich das eigentlich schon erwartet. Das hat mich persönlich jetzt so ein bisschen ernüchtert, sage ich mal so.
Ja, also es war ja, wie du gesagt hast, so ein bisschen so eine leicht hügelige, landwirtschaftlich geprägte Landschaft. Wir sind durch so ein paar kleinere Dörfer gekommen. Dann ging es in so ein Waldstück und ich glaube, da, als wir von der großen Straße abgebogen sind, da stand ein Hinweis, dass da das Lager Treblinka kommt. Aber tatsächlich vorher sind wir durch irgendwelche Dörfer gekurft, hat man das nicht erwartet. Ja, dann kamen wir da an und es war erstmal dann im Endeffekt dieses Besucherzentrum, das Visitor Center. Ein kleines Gebäude mit einer kleinen Ausstellung. Da war in erster Linie eben ein Modell von Treblinka, wie das Ganze im Endeffekt topografisch aufgebaut war und natürlich damit auch so die Funktion. War sehr auffällig, dass es eben, also Sobibor ist ja das ältere Vernichtungslager, aber die zwei sind quasi so mehr oder weniger 1:1. Das ist ja auch nochmal so diese Perversität zeigt, dass man im Endeffekt diesen fabrikmäßigen Massenmord betreibt und da auch wirklich nach Effizienz guckt, also das ausprobiert wurde und dann wurde versucht, das Ganze zu steigern. Das sieht man ja dann später in der Geschichte von Treblinka auch noch weiter.
Was ich bei dem Modell gut fand, man hat auf der rechten Seite von diesem Modell, da gab es dann diese Stelle, wo praktisch da so eine Bank war und unter der Bank war diese Kluten, also diese Klut, wo die dann sozusagen erstmal gequält wurden und dann dadurch auch irgendwie dann verbrannt wurden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das dann abgelaufen ist. Und ich fand, das wäre das nicht in diesem Modell gewesen, hätte ich das nicht erkennen können auf dem Gelände selbst. Weil auf dem Gelände selbst war das dann zwar schon irgendwie angedeutet mit dunkleren Steinen, aber man hätte nicht gewusst, was das ist. Und ich persönlich fand das eine ganz arg grausame Art und Weise, da
mit Menschen umzugehen. da kommen wir nachher nochmal drauf, weil das war ja tatsächlich nicht zum Quälen, sondern es war ja erst in der späteren Phase, wo sie eigentlich angefangen haben, ihre Spuren zu verwissen. Das ist diese, muss ich kurz mal spicken, Aktion 1005. Also das war das Modell, das war tatsächlich diese Roste aus Schienen, waren da sehr eindrücklich. Aber auch ich fand eindrücklich diesen SS-Lagerbereich mit einem Zoo. Also da war ja so ein Barackengebäude, wo sie wohl sich wilde Tiere gehalten haben zur Unterhaltung. Und weil ich es ja vorhin auch schon mit diesem Gestank erwähnt hatte, das war ja auch, was uns unser Guide da erzählt hat dann kurz, dass einer von den Lagerkommandanten, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt der Stangl war, so viel Parfüm aufgetragen hat immer. Der hatte ja auch immer eine weiße Uniform an, da waren Bilder, wo man das gesehen hat, immer so eine weiße Jacke, wie die weiße Weste irgendwie, aber gegen diesen Gestank dieser verbrennenden Menschen hat er wohl auch immer unheimlich viel Parfüm aufgetragen. Mhm. Ja, was ja auch, also ja, schon vollkommen.
Aber das mit dem Zoo, das finde ich ganz gut, dass du das erwähnt hast, weil der Zoo, das ist ja was in sämtlichen Lagern auftaucht. In Buchenwald beispielsweise hatte das eine ganz entscheidende Rolle, dieser Zoo, weil es in den Teil eingebettet war zur Unterhaltung der SS-Wachmannschaft. Und so ähnlich ist es da ja in Treblinka auch gewesen. Und ich finde dieser Gedanke, dass man sich ein Zoo als Unterhaltung, wie soll ich sagen,
das kann man sich grausam. Kann man nicht erfassen.
Ja.
Und waren ja mehrere so Sachen. Da war ja auch so ein kleiner Park mit Sitzgelegenheiten, Grillecke so nach dem Motto. Also das war ja schon, also ja, unvorstellbar, während quasi ja nur ein paar Meter weiter im Endeffekt das eigentliche Vernichtungslager war. Und sonst war ja in der Ausstellung vor allem noch so Fundstücke, also Kleinigkeiten, die sie halt auf dem Gelände dann noch gefunden haben später. Feldflaschen, irgendwelche kleineren Schmuckstücke. Ja, dann konnte man noch an so einer Videostation quasi Beiträge angucken von Interviews mit Überlebenden beziehungsweise Dokumentationen, meistens so 10, 15 Minuten gingen die, wo im Endeffekt das Vernichtungslager und die Hintergründe und so weiter da vorgestellt wurden. So viel Zeit hatten wir gar nicht. Es gab hinten ja noch ging die Ausstellung noch weiter. Da waren ja auch viel noch Steine und Sachen, die sie da gefunden haben, weil auch das kann man ja, glaube ich, schon mal vorweggreifen. Treblinka wurde ja dann von den Nazis im Endeffekt selbst dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben versucht, da die Spuren zu verwischen und haben ja dann am Ende einfach einen Bauernhof draufgestellt. Da haben sie einen von den Ukrainern, von der Wachmannschaft, mit seiner Familie dann als Bauern quasi da draufgesetzt. Und der sollte dann, wenn die Alliierten kommen, wenn der Krieg verloren geht, halt einfach erzählen, nee, hier war nichts, das sind meine Felder. Aber es war ja auch in der Ausstellung zu sehen, Luftaufnahmen von den Alliierten, wo man einfach diese Grundstruktur, obwohl es schon kaputt war, aber die Grundstruktur einfach so in dem Gelände halt noch gesehen hat. Also man hat die Rampe gesehen, man hat im Endeffekt die Schienen gesehen, man hat die Massengräber gesehen. Das geht halt nicht einfach so, das da auszulöschen. Ja, dann, da waren wir anfangs kurz, am Schluss dann nochmal ein bisschen länger. Und dazwischen waren wir dann im eigentlichen Gedenkbereich vom Lager, also da, wo Treblinka 2 im Frühjahr stand.
Das war aber schon nochmal ein Stück auch weg. Also da musste man zu Fuß schon nochmal ein Stück rein in den Wald laufen, von diesem Dokumentationszentrum entfernt, auf jeden Fall. Also
ja, und da ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass ist wohl auch ein Teil von einer Aktion zum Gedenken, dass sie so ein weißes Band im Endeffekt durch den Wald gespannt hatten. Da standen die Namen drauf von Opfern.
Ja, das über dieses Projekt habe ich noch mit einigen lang diskutiert, weil es ja immer sehr umstritten ist, inwiefern man Erinnerungen individualisieren sollte. Mhm. Es gibt ja immer so dieses, naja, man sollte die einzelnen Namen sagen, damit man ihnen auch wieder was zurückgibt, weil sie schließlich hier waren und hier gestorben sind. Gleichzeitig gibt es ja dann diese Kritik, die da ansetzt zu sagen, naja, also Erinnerung sollte nicht individualisiert werden, weil das vom Grundgeschehen, was da passiert ist, sozusagen nicht Einzelne getroffen hat, sondern es war ja eine ideologische Sache, da ging es um eine Ausrottung, eine Vernichtung ganzer Gruppen und dementsprechend gab es da auch geteilte Meinungen innerhalb der Gruppe, ob man das jetzt gut finden soll oder halt nicht. Ich persönlich denke mir, jede Art von Erinnerung, also jede, wie soll ich das sagen, wenn jemand Engagement zeigt und sich Mühe gibt, um da überhaupt mal zu erinnern, dann finde ich das prinzipiell erstmal auch unterstützenswert, weil bei Treblinka ist es ja auch so, und das trifft ja auch auf viele andere Gedenkstätten zu oder eben Erinnerungsorte, dass man da halt kaum irgendwas sieht und dass es immer auf das Engagement von Einzelnen ankommt. Und du hast ja gerade gemeint, es ist dir aufgefallen, weil es halt so ein weißes Band mitten im Wald war, wo einfach sehr deutlich war, das gehört da eigentlich nicht hin. Und dementsprechend, finde ich, hatte es da dann auch seine Berechtigung, weil Erinnerung ein sehr umkämpfter Begriff ist. Und ich persönlich denke mir so, jedes Engagement ist erstmal prinzipiell zu begrüßen, weil es einfach viel zu wenig davon gibt, immer noch.
Also da habe ich zwei Punkte dazu. Also der eine, weil du es jetzt gerade mit Erinnerungen und den Schwierigkeiten da hast, ich meine, das gibt es halt auch einfach selten ideologiefrei. Also kam ja auch bei der Gedenkstätte in Treblinka dann, dass da ja durchaus auch vom Staat Polen auch Politik betrieben wird und Geschichtspolitik betrieben wird, von vielen anderen auch. Also natürlich muss man da auch, wie wir es ja bei dem Stadtrundgang auch hatten, denke ich, solche Denkmäler auch lesen und da auch mit einem historisch-kritischen Verständnis drangehen. Und das andere, was mir noch ganz wichtig ist, vor allem wenn wir jetzt weitergehen und so ein bisschen da auch erzählen, was da passiert ist und was man davon sieht, beziehungsweise wie das heute dargestellt wird, ist, was im Endeffekt Wolfgang Port ja mal gesagt hat, über Vernichtungslager, über Konzentrationslager. Der hat gemeint, das ist natürlich jetzt nur sinngemäß, wenn man auf einer Veranstaltung ist oder ein Buch dazu liest, dann weiß man hinterher vor allem eins, nämlich wie man Konzentrationslager organisiert. Diese Dimension dieser massenweisen Vernichtung, die ist ja gar nicht erfassbar. Und sich mit so einem Konzentrationslager oder insbesondere auch einem Vernichtungslager auseinanderzusetzen, erfordert ja auch schon so ein bisschen was von diesem sich selber abschneiden, von so einem Kalkül, dass man auf diese Fabrikprozesse auch in solchen Effizienzgedanken und so weiter da sich irgendwie einlassen muss, weil darum geht es ja in diesen Sachen, eine fabrikmäßige Vernichtung von Menschen, die ja aber eigentlich irgendwie so dem Verstand gar nicht so richtig zugänglich ist, also die Grausamkeit und so weiter, was das bedeutet. Ich habe an der Stelle auch gedacht, wenn man einem nahestehenden Menschen mal verloren hat und weiß, was das für einen selber ja dann bedeutet und das hier in die Millionen getrieben, das kann man gar nicht, also es geht nicht, man kann es nicht erfassen. Und ich glaube, das können wir jetzt heute sicherlich nicht leisten, aber in so einer Auseinandersetzung damit sollte es also auch immer um diese Ideologie gehen. Also wie kommen Menschen dazu, solche Bestialitäten zu begehen? Ja, und nebenher noch ein Zoo, sich da aufzubauen und da zu leben und so ein Handwerk da zu begehen. Und natürlich dann im Ende, gerade beim Zitieren sind, natürlich Primo Levi, es ist passiert, also kann es wieder passieren. Das ist der Kern dessen, was wir zu sagen haben. Man kam dann im Endeffekt auf das Lagergelände. Wir sind, also so der Weg, den man von da geht, geht eigentlich durch das sozusagen ehemalige SS-Tor. Das ist mit so Betonwänden dargestellt und betritt dann eigentlich so den Teil, von dem wir da erzählt haben, mit den Baracken eben für die SSler, für Lagerkommandanten, für die Wachmannschaften. Waren ja zum Großteil eben auch diese Trafniki, also Ukrainer, die in diesem Trafniki-Camp dann geschult wurden als Hilfswachen für die SS. Und von da hat man schon so gesehen, der Außenzaun sozusagen des Lagers war durch so größere Steine so ein bisschen markiert, die in größerem Abstand so die Umrisse ein bisschen markiert haben. Und gleich sehr auffällig die Bahnschwellen. Also die eigentlichen Bahnschwellen waren halt durch große Betonblöcke symbolisiert, die da eben durch den Wald gingen.
Ja, gerade diese Betonblöcke fand ich sehr beeindruckend, weil sie diesen Weg bis zur Rampe sehr deutlich gemacht haben. Also man läuft ja dann praktisch über dieses Gelände, da ist praktisch Wiese, man sieht nicht viel, also da ist Wald, da ist Wiese und da sind dann eben diese Betonblöcke, die, so wie sie dargestellt sind, auch sinnbildlich für so eine Schiene stehen können und die führen dann eben bis zu dieser Rampe und es sieht auch heute noch aus wie eine Rampe, finde ich.
Ja, die haben sie ja nachgebaut.
Genau, und die Betonblöcke, also das fand ich sehr, sehr eindrücklich. Und es hat irgendwie auch nochmal deutlich gemacht, was da wirklich passiert ist. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, man kann sich das gar nicht so vorstellen. Und man läuft da irgendwie so durchs Gelände. Und gerade weil nicht mehr so viel dasteht, was da mal stand, zeugt es ja schon einfach auch so ein bisschen von Vorstellungskraft, Wissen oder eben auch einer Funktion von solchen KZs. Und das hat es einfach so nochmal verstärkt. Also es hat es sehr, sehr eindrücklich gemacht. Gerade weil dieser Weg, wenn man diesen Weg gelaufen ist, also man hätte auch auf der Wiese laufen können, aber wenn man diesen Weg gelaufen ist, der ist ja praktisch dann so direkt so, wie es dann so hoch ging zu dieser Rampe. Das haben sie, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Und dann stand man da auf dieser Rampe und mich hat das erstmal so diesen Moment schon auch erstmal geplättet. Also ich stand da einfach erstmal und dachte so, wuff, okay, krass. Und an dieser Rampe, so seitlich, waren ja dann diese Steine von den verschiedenen Ländern. Und das fand ich auch nochmal ganz spannend, welche Länder da aufgetaucht sind. Also einige war es mir logisch, klar. Andere hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Und ich fand das auch sehr gelungen, dass es eben an der Rampe war, weil das ist so dieses Ankommen und diese Steine haben dann halt einfach so symbolisiert, ja gut, also haben versucht zu symbolisieren, wie viele Menschen da angekommen sind.
Und aus welchen Ländern sie halt kamen. Genau. Gerade das, was du auch gesagt hast, das ging mir auch so und das passt ja aber auch, also ich weiß jetzt nicht, ob das von dem Denkmal erinnerungspolitisch auch so beabsichtigt ist, aber es kamen ja einfach im Endeffekt plötzlich diese Betonschwellen, also quasi diese Schienen aus dem Wald. Man hat am Anfang auch von dem Gelände nichts gesehen, sondern man hat diese Schienen gesehen und wenn man dann auf der Rampe stand, erst dann hat sich ja auch dieses Gelände quasi so ein bisschen aufgetan. Und ja, so war das ja auch für die Menschen. Also man war ja da unheimlich perfide und hat in diesen Vernichtungslagern im Endeffekt versucht, bis zum Schluss den Menschen vorzugaukeln, sie wären jetzt einfach nur an einer Zwischenstation, an einem Verschiebebahnhof. So war das ja auch aufgebaut. War es eine Rampe, da stand ein nachgebauter Bahnhof mit Fahrplänen und Uhren und so weiter. Und man wollte halt den Leuten, die ihm glauben lassen, nee, ihr werdet hier nicht umgebracht, sondern ihr werdet hier einfach im Endeffekt, es ist ein Zwischenstopp und dann werdet ihr weiter verschifft. Und es war ja so, dass die Züge mit den Viehwaggons, die vollgestopft waren mit Menschen unter grausamsten Bedingungen über Tage ohne Versorgung, dann in dem Ort Treblinka angehalten wurden und dann wurden die so tranchenweise, ich glaube so 20 Waggons auf einmal, dann in das Vernichtungslager weitergefahren, sind da an der Rampe angekommen, dann wurden die Leute aus den Waggons getrieben und kamen dann erstmal in einen Bereich, das war alles, diese Zäune waren mit so Reisig-Tannenzweigen und so weiter, waren da reingeflochten, dass man eben nicht sehen konnte, also einfach auch nicht in das Lager reingucken konnte. Man hat immer nur so einen ganz kleinen Teil gesehen. Und dann wurden sie erstmal in Baracken getrieben, die Mütter und die Kinder in die eine, die Männer anfangs noch ohne Baracke, später gab es auch dafür dann wohl eine. Und dort mussten sie sich im Endeffekt ausziehen. Auch da hat man noch diesen Schein aufrechterhalten, dem man Leute gesagt hat, sie sollen ihre Sachen zusammenbinden, die Schuhe, und sich merken, wo sie es abgelegt haben, damit sie nachher wieder das zurücknehmen können. Dann wurden ihnen die Haare abgeschnitten und dann wurden sie im Endeffekt über den sogenannten Schlauch, also das ging nochmal so ein bisschen verzweigt um die Ecke, damit man eben auch bis zum Schluss nicht sieht, was als nächstes passiert, wurden sie dann zu den Gaskammern getrieben. Das dann wohl auch schon unter Schreien und Schlägen der Wachmannschaften, um das Ganze da zu beschleunigen. Was ich auch krass fand, das hat man in diesem Modell auch am Anfang gut gesehen, diejenigen, die natürlich nicht mehr aussteigen konnten, also ja, Kranke oder schon Verletzte oder eben schon dem Tode nahe, die wurden am anderen Ende sozusagen der Rampe in einen, Anführungsstrichen, Lazarett gebracht. Also da hing auch wohl die Rotkreuzfahne drüber und das sollte halt so symbolisieren, ja, die kommen jetzt in die Krankenstation. In Wirklichkeit war das aber auch nur so ein kleiner verwinkelter Gang, dass man nicht reingucken kann. Und hinten war das wie ein Brett, das einfach über diese Grube des Massengrabs ging. Und die wurden einfach erschossen und dann darunter sind entweder runtergefallen oder wurden halt runtergekippt. Dann gab es natürlich die Häftlinge des Sonderkommandos, die dann die Waggons von Leichen und so weiter befreien, reinigen mussten. Und im Endeffekt, dass die Waggons dann wieder weiterverwendet werden können. Das waren auch die, die dann die Habseligkeiten durchsuchen mussten, die die Menschen, die angekommen waren, eben abgelegt hatten. Und ja, ich meine, so ein Sonntagskommando-Häftlinge, die wussten ja auch, dass, also die wussten ja, was passiert, die wussten ja, dass sie früher oder später auch da dran kommen. Und anfangs gab es, so wie ich weiß, in Treblinka, ich glaube, 3 oder 4 Gaskammern. Da wurde ja im Gegensatz zu Auschwitz nicht mit Zyklon B getötet, sondern mit Kohlenmonoxid aus Motoren. Und dann hat man halt gesagt, nee, wir wollen die Kapazität steigern. Und dann hat man neue Gaskammern gebaut. Ich glaube, es waren dann nochmal 10. Und das hat man in diesem Modell auch gesehen. Dieses Gebäude wurde so ein bisschen gebaut wie eine Synagoge von außen. Also die wurden durch diesen Schlauch getrieben, kamen dann so quasi zu einem synagogenähnlichen Gebäude. Da hieß es, alles klar, jetzt geht's unter die Dusche. Und in Wirklichkeit wurden die dann halt in die Gaskammern gesperrt, die Motoren angeschmissen. Und ich habe es vorhin nochmal nachgelesen hier in der Enzyklopädie des Holocaust, was wir aus Yad Vashem mitgebracht haben. Nach so einer halben Stunde wurden dann die Gaskammern, die konnte man von außen öffnen, gelüftet. Und dann mussten die Häftlinge des Sonderkommandos die Leichen rausholen. Eben nochmal nach Habseligkeiten, versteckten Habseligkeiten, Goldzähnen, sonst irgendwas durchsuchen. Und dann kamen die in die Massengräber. Und ja, wir haben es vorhin schon erwähnt, mit der Zeit ist es, gab es ja dann diese, also das war ja alles im Rahmen der Aktion Reinhardt, also der Vernichtung insbesondere der jüdischen Bevölkerung, des Generalgouvernements in Polen, aber eben auch von anderen unliebsamen Gruppen. Hier steht, es waren auch mindestens 2000 als Zigeuner identifizierte Menschen, die dort umgebracht wurden. Und ja, als dann so langsam klar war, dass der Krieg vielleicht doch nicht so gut ausgeht für die Deutschen, hatten sie natürlich dann Angst, dass diese ganzen Massengräber und so weiter entdeckt werden. Und dann kam das, was du ja vorhin schon gesagt hast. Dann hat man die Massengräber wieder aufgemacht. Da standen ja richtig riesige Bagger, die diese Massengräber ausgehobt haben. Dann hat man die wieder aufgemacht, hat die Leichen sozusagen exhumiert und hat eben aus Bahnschienen riesige Grillroste gebaut und darauf eben die Leichen verbrannt, um möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. Und da ist auch wieder dieses Unfassbare. Also da kam auch, es waren ja viele, die in diesen Vernichtungslagern beteiligt waren, die eben ihr Wissen aus der Aktion T4, also aus den Euthanasieprogrammen, den sogenannten, also der Krankentötung hatten. Und da kamen dann halt auch wirklich so Experten und das weiß ich noch, das wurde da ja auch erzählt, da gab es dann einen, der hat dann gesagt, ja, wir müssen die Leichen, die besonders dick sind und besonders viel Fett haben, die müssen ganz unten liegen, weil die brennen am besten und dann verbrennt das am rückstandslosesten. Und das war ja auch in der Gedenkstätte da symbolisiert, durch so dunklere Steine quasi so, wie so ein Kohlebett. Und ja, was mich auch unheimlich mitgenommen hat, ist, dass auf diesem ganzen Gelände ja überall im Endeffekt ja die Asche und die Überreste von Menschen liegen. Also wenn man da dann.
Das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, läuft, was ich eigentlich gerade rumlaufe. Und das ist ja auch noch gar nicht so lang so, dass die Dokumentationsstätte versucht hat, mit verschiedenen Steinen wirklich breitflächig, also es ist wirklich sehr, sehr groß, diese ganzen Opfer, also nicht Opfer darzustellen, aber halt symbolisch.
Ja, zum Teil die Ortschaften oder Regionen, aus denen sie gekommen sind. Das ist ja auch im Endeffekt, von der Zahl her steht das ja, glaube ich, auch im Verhältnis. Also das war ja nach dieser Rampe und dem Bereich, wie quasi war ja durch so einen gepflasterten Weg so ein bisschen dieser Schlauch nachgebildet. Und am Anfang, wie du ja gesagt hast, die Steine ganz mit den Ländern, aus denen die Opfer kamen. Dann da, wo die Gaskammern standen, stand eben ein ganz großer Gedenkstein. Und von dahinter im Endeffekt das, was wir jetzt auch erwähnt hatten, wie diese Kohlegrube, also da, wo die Grillroste standen. Und dann natürlich auf dem ganzen Gelände im Endeffekt die Steine, die eben die Opfer bzw. ihre Herkunftsregionen und so weiter da symbolisieren.
Da kam das ja auch nochmal auf mit dieser Individualisierung von Erinnerung, wo ja vor allem auch die Gedenkpolitik ganz klar ins Spiel kam, weil es gab einen Stein, Der hatte einen Namen und das war der Stein von Janusz Korczak, der im Endeffekt aus dem Warschauer Ghetto nach Treblinka deportiert wurde. Er war ein Pädagoge und hat da eben in einem Kinderheim gearbeitet, im Ghetto selbst auch, und hat sich da um die Kinder gekümmert. Und in Deutschland ist er relativ bekannt und er ist auch für Polen sozusagen dann eine Person, die da gern genannt wird. Und die Person hatte er halt, also Janusz Korczak hatte da einen eigenen Stein. Ich persönlich fand das irgendwie nicht so gut. Also ich fand es eigentlich ziemlich daneben, muss ich sagen. Wir hatten die Diskussion in der Gruppe ja schon bezüglich dieses Erinnerungsprojekts mit dem Band, wo es ja auch um Namen ging. Aber im Verhältnis zu diesem Stein fand ich das bei dem Band eigentlich noch berechtigt, weil es da darum ging, einfach diese ganzen Opfer denen irgendwie wieder einen Namen zu geben und damit eben was zurückzugeben. Und bei diesem Stein, da muss man sich natürlich schon fragen, warum eigentlich jetzt Janusz Korczak? Weil ja, natürlich war er Opfer, natürlich war er mutig und hat sich für andere eingesetzt und es ist von seiner Geschichte her auch jemand, mit dem man sich durchaus auseinandersetzen kann. Aber es gab ganz viele. Es gab ganz viele, die so mutig waren. Es gab ganz viele, die Widerstand geleistet haben. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, warum wird er rausgesucht? Und der Gedanke liegt so ein bisschen nahe, dass es einfach auch rausgesucht wurde, weil er halt Pole war. Und das fand ich dann persönlich, für mich hatte das einen ganz, ganz üblen Beigeschmack. Ich fand das überhaupt nicht gut. Und auch in diesem Gesamtding, wo das aufgetaucht ist, überhaupt nicht angebracht. Weil ich meine, so wie du gerade gesagt hast, diese ganzen Steine, die haben ja erst die Länder und dann die verschiedenen Orte und irgendwie versucht zu symbolisieren, was da eigentlich so passiert ist. Und ja, auch eine Art von Gedenken ausgedrückt, weil da sehr viele oder hauptsächlich ja jüdische Menschen umgebracht wurden. Und in der jüdischen Tradition ist es so, dass die mit Steinen arbeiten als Gedenksymbolik, und dementsprechend fand ich das persönlich sehr angebracht, dass sie das mit diesen Steinen gemacht haben, und umso unangebrachter dann diesen Stein da, diesen einen Stein dann halt da so hervorzuheben. Vor allem, weil der auch ziemlich am Anfang stand, also wenn du da reinläufst, du läufst praktisch eigentlich fast drauf zu und so auch so unkommentiert. Und ich glaube, jemand, der sich halt so gar nicht mit Gedenkpolitik auseinandersetzt oder Erinnerungspolitik, der macht sich da auch überhaupt keine Gedanken, aber ich persönlich, also ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe mich da so ein bisschen drüber aufgeregt.
Ansonsten waren wir dann noch in Treblinka 1, ein Konzentrationsarbeitslager. Die Häftlinge mussten in der Kiesgrube arbeiten, aber eben auch, also das gab es ja dann schon vor dem Vernichtungslager Treblinka, die mussten also auch zum Teil die Infrastruktur für das Vernichtungslager dann bauen. Und ja, da waren wir im Endeffekt auch noch, da stehen halt auch noch so Grundrisse von den Baracken, und wo man eben auch diese Struktur des Lagers und so weiter noch sehen kann. Also ein paar Infotafeln, zum Teil auch mit, wo ein Überlebender oder sowas halt erzählt hat, was ein Erlebnis da irgendwie, was damit verbunden war. Und ja, dann war natürlich auch schon viel Zeit rum, und weil wir nochmal in die Ausstellung zurück wollten, mussten wir dann da auch abbrechen und sind im Endeffekt wieder zur Ausstellung zurück, um dann halt auch wieder nach Warschau zurückzufahren.
Ja, das fand ich sehr schade, weil ich habe dieses ganze Gelände gar nicht für mich erschließen können. Ja. Das war für mich alles viel zu schnell, weil ich bin nicht so diejenige, die da einfach so durchrennt. Ich weiß, das machen viele, weil ihnen das schwerfällt, wenn man einfach nur Wiese sieht, sich da irgendwie vorzustellen, was da war. Ich bin ja eher so, ich muss dieses Gelände für mich selbst erschließen, erfassen, abgehen. Konnte ich leider nur mit der einen Seite machen. Und da fand ich das schon auch interessant. So unterschiedlich die verschiedenen Lager waren, so ähnlich sind sie sich dann doch von der Grundstruktur, also welche Gebäude es da gab, welche Funktionen sie da hatten, wer da eigentlich interniert war und so weiter, war sehr große Ähnlichkeit mit beispielsweise KZ-Lagern, die jetzt nicht Vernichtungslager waren, also ja, wie Buchenwald oder
Dachau war ja das große Vorbild.
Genau. Und du hattest ja vorhin auch erzählt, dass das ja auch das erste, also Treblinka 1 war, die dann eben das andere dann auch aufgebaut haben. Oder mit aufgebaut, sagen wir mal so. Und ich habe mir halt dann da immer irgendwie auch gedacht, naja, wie lange Zeit das auch gewesen sein muss, ne? Also man kann sich das immer alles gar nicht so vorstellen, aber sie sind da untergebracht und dann wie viele Menschen da also so, das ist, ich, auf mich hat dieses ganze Gelände, muss ich ehrlich sagen, war es sehr beeindruckend und das hat mich so ein bisschen auch erschlagen und ich wäre da gerne einfach mal noch so ein bisschen geblieben. Dann halt so, weil Warschau ist ja dann doch auch gleich wieder so Stadt und es hätte mir persönlich, glaube ich, ganz gut getan, da einfach nochmal auch in dieser Natur in Ruhe einfach mal zu sitzen und mal so das wirken zu lassen.
Was mir, glaube ich, jetzt noch zum Schluss noch ganz wichtig ist, dass man nochmal kurz drauf eingeht. Also es gab natürlich auch Widerstand. Das ist ja so ein Thema, was ganz gerne nicht so vorkommt. Aber es gab Widerstand. Also es gab Versuche, aus diesen Viehwaggons zu flüchten. Es gab auch immer wieder von Widerstandsgruppen da Versuche, eben diese Wege zu blockieren und da Häftlinge zu befreien. Es gab auch Fluchtversuche aus dem Camp. Die waren natürlich in den meisten Fällen jetzt nicht so erfolgreich. Und es gab einen Aufstand, auch eben von den Sonderkommando-Häftlingen, wie in Auschwitz ja zum Beispiel auch. Leider haben wir auch da hat unser Geiz auf der Rückfahrt im Bus irgendwie so ein bisschen was erzählt, aber das war so ein bisschen arg kreuz und quer, also so richtig haben wir darüber nichts erfahren. Aber auch von dem, was ich noch nachgelesen habe, war es ja sogar so erfolgreich, dass sie es geschafft haben, die Waffenkammer wohl zu stürmen. Und da sind auch mehrere SS-Leute und ukrainische Hilfsmannschaften da zu Tode gekommen. Und ich weiß nicht, kannst du dich vielleicht erinnern, das Waffenlager in dem SS-Lager war ja so ein richtig wie so ein kleiner Ritterburgturm. Also das ist dann später richtig befestigt wieder aufgebaut worden, quasi als Lehre aus diesem Aufstand wurde dann eben dieses Waffenlager weiter befestigt. Und da fand ich in dem Zusammenhang ja auch interessant, das ist mir jetzt das erste Mal in Sandhofen in der Gedenkstätte aufgefallen, als ich die Biografie von dem, der geflohen ist, da nochmal angeguckt hat, der hat sich ja auch dort in Sandhofen den Nachschlüssel für die Waffenkammer machen lassen und war ja auch in der Waffenkammer drin und hat da auch Waffen geklaut. Mhm. Also ja, wie gesagt, den Widerstand, der kommt häufig nicht so vor.
Ja, was den Widerstand angeht, kann man halt leider auch nichts im Dokumentationszentrum oder halt irgendwo da lesen. Das muss man sich tatsächlich aus Büchern oder aus den Archiven holen und das finde ich so ein bisschen schade.
Habt ihr da noch einen Buchtipp?
Ja gut, das passt jetzt nicht so direkt zu Treblinka, aber allgemein natürlich hier von Arno Lustiger, selber Shoah-Überlebender. Das Buch heißt Zum Kampf auf Leben und Tod, vom Widerstand der Juden in Europa, weil ja einige jüdische Historiker auch gerade die sind alle wie Schafe zur Schlachtbank gegangen, entgegentreten wollen. Und interessanterweise ist das ja auch genau ein Ausspruch auf einem Flyer, der von Abba Kofner damals auch mitgebracht wurde zu so einer Untergrundtreffen. Lasst uns nicht wie Schafe zur Schlachtbank gehen. Und das war ja dann das, was man den Juden später auch dann häufig vorgeworfen hat.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die August-Ausgabe von Erinnerung für die Zukunft, die Sendung der Radio AG der KZ-Gedenkstätte Sandhofen und dem Bermuderfunk.